Ja, schönen guten Morgen nochmal alle zusammen. Schön, dass ihr Zeit und Interesse aufgebracht habt, heute Vormittag auch noch mitzumachen. Hoffe, ihr habt auch eine gute Zeit verbracht seit gestern Abend. Nochmal das so ein bisschen in euch einsinken lassen, was wir besprochen haben. Und ich möchte heute da weitermachen bei unserer Betrachtung über die Stillung, über den inneren Frieden. Und dieses Konzept vielleicht auch nochmal kurz allgemein klarstellen, dass ich damit jetzt nicht gemeint habe, dass das einzige Nirvana, das es gibt, das ist, wenn wir uns ein bisschen entspannen. Das geht natürlich noch wesentlich mehr in die Tiefe, wenn wir da wirklich lang und intensiv praktizieren. Aber wir können uns Inspiration holen von dem, von den Anflügen Nirvana, ähnlicher Zustände, die wir durch die Praxis erleben. Ja, und wenn ihr zum Beispiel gestern bei unserer gemeinsamen Meditation ein Gefühl dafür bekommen habt, wie das ist, wenn diese Aktivitäten, ja, Sankharas, man könnte Sankhara vielleicht auch mit Aktionismen übersetzen, ne? Also so blinder Aktionismus, sagt man, wenn man irgendwie Hals über Kopf drauf losstürzt und sich in irgendwelche Aktivitäten stürzt, aber nicht, weil die Aktivitäten das so sinnstiftend sind, sondern weil man einfach nicht stillsitzen kann. Ne? Also so geistiger Aktionismus wäre vielleicht auch eine ganz lustige Übersetzung für Sankhara. Und wenn ihr gemerkt habt, und das erleben wir ja zum Glück alle immer wieder in unserer Meditation, dass diese Sankharas dann auch sich beruhigen können, dann haben wir eine Inspiration, einen Vorgeschmack, etwas, was uns weiterbringen kann auf unserem Weg zum tatsächlichen, dauerhaften Frieden. Und das ist ja immer eine schöne Sache, wenn wir in unserer eigenen Praxis, etwas persönlich erleben und das dann in die Lehrreden, in die Worte des Buddha sozusagen einfüllen können, das da reingießen können. Ja, dann sind diese zwar vielleicht faszinierenden, aber ja doch irgendwie kalten und leeren Worthülsen, die wir aus den Lehrreden finden, dann die fangen dann an, sich mit Leben und mit dem eigenen Erleben zu füllen. Also was bedeutet das für mich persönlich, wenn ich diesen ganz großen Anteil meiner Ich-Geschichte, dieses ich kann was machen und dann passiert irgendwas, wenn ich mich einmal davon löse. Also nicht nur, indem ich mich jetzt eine Stunde lang auf den Atem konzentriere und dann wird es ruhig und dann freue ich mich drüber, sondern indem ich das auch bewusst einordnen kann, was passiert da gerade und also welche Bedeutung hat diese Erfahrung für mich? Abgesehen davon, dass sie mich jetzt ein bisschen ruhiger macht, gibt es mir auch einen Ausblick darauf, wo die ganze Praxis hingehen soll. Ja, versucht euch das einmal vorzustellen oder bewusst zu machen, wie friedlich und wie angenehm das dann sein könnte, wenn wir uns ganz befreien von diesem Zwang zum Aktionismus. Ja, wie wäre das, wenn wir in der Früh aufwachen und nicht gleich aus dem Bett springen und sagen, ich muss irgendwas machen, ich weiß zwar noch nicht was, aber ich muss irgendwas machen, wenn das einfach mal weg wäre. Ja, wenn diese Sankharas, dieses ständige etwas aus dem Rohmaterial des Erlebens machen müssen, wenn wir diesen Zwang wirklich völlig hinter uns gelassen haben. Das ist eine ganz wunderbare Perspektive, die sich uns da auftun kann. Und ich habe zu eurer Inspiration und Unterhaltung auch, obwohl, ja, weiß nicht, wie sehr es mithalten kann mit den Unterhaltungen, die ihr sonst so konsumiert. Aber ich finde es ganz interessant und auch ganz, ganz anschaulich und lustig. Eine Lehrrede euch rausgesucht aus der gruppierten Sammlung. Vielleicht kann ich euch sogar einen, lass mal schauen, wie geschickt ich jetzt da schon geworden bin. Irgendwo gibt es doch sowas mit Chat, Dingsbums, Chat. So, schicke ich euch mal einen Link, wenn es funktioniert. Hoffe, ihr könnt das jetzt sehen, wenn ihr in euren Chat schaut. Könnt ihr aber auch erst nachher, wenn ihr es nachlesen wollt, habe ich euch da jetzt eine Nachricht geschickt mit einem Link, wo ihr die Lehre dann nochmal nachlesen könnt. Aus der gruppierten Sammlung aus dem Fünferbuch, die Lehre der Nummer 140, für die, die das gerne sich merken wollen. Das heißt, es geht um einen Elefanten, der gut zuhören kann. Was ich eigentlich ja schon mal ein ganz lustiges Thema finde. Und vielleicht kurz als Einleitung, zur Zeit des Buddha waren Elefanten ein Königsprivileg, also einen Elefanten, vor allem einen für die, einen kriegstauglichen Elefanten zu besitzen, war natürlich ein unheimlicher strategischer Besitz. Und darum kommt in den Lehrreden immer wieder so in Gleichnissen dieser Königselefant oder dieser Kriegselefant vor. Und hier eben auch. Ich lese einfach mal vor. Ja, doch noch nicht. Bevor ich vorlese, möchte ich noch kurz auch sagen, warum ich dir erst vorlesen möchte, weil wir werden dann am Schluss der Lehrrede wieder zu unserem Thema kommen, zur Betrachtung über die Stillung. Aber haben davor noch ein paar ganz praktische Inspirationen dazu geliefert, beziehungsweise unterstützende Praktiken, die uns noch einmal helfen können, das Ganze auch wirklich realistisch in unserem Leben in die Tat umzusetzen. Ja, nur dass ihr euch nicht jetzt wundert, warum geht es da jetzt plötzlich um Elefanten? Es ging doch eigentlich um den inneren Frieden. Also, des Königs Elefant, ihr Mönche, der fünf Eigenschaften besitzt, ist würdig des Königs, ist geeignet zum Königsdienst, kann als königlicher Leibelefant gelten. Mit dem Mikro ausmachen wir, falls da jemand jetzt dazugekommen ist. Also, welche sind diese fünf Eigenschaften, die aus einem Elefanten einen Königselefanten machen? Da ist ein Elefant ein guter Zuhörer, er ist ein Kämpfer, ein Beschützer, ein Geduldiger und ein Zielstrebiger. Wenn ihr das dann nachlest in der Übersetzung von Jana Pronicker, das ist eine ziemlich alte Übersetzung. Er hat lustigerweise das dann übersetzt mit, er ist ein Pfadfinder. Also nicht wundern, warum der Elefant jetzt ein Pfadfinder ist. Damit ist, wörtlich steht da, er ist einer, der geht. Einer, der, wenn er eine Vorgabe hat, dann auch dahin geht. Also, wie aber, ihr Mönche, ist ein Königselefant einer, der gut zuhört? Bei jeder Übung, die der Elefantenbändiger den Königselefanten ausführen lässt, ob er sie früher verrichtet hat oder nicht, dabei ist er eifrig und aufmerksam und sie im Geiste erfassend, leiht er Gehör. Insofern, ihr Mönche, ist ein Königselefant einer, der gut zuhört. Wie aber ist der Königselefant ein Kämpfer? Zieht Königselefant hinaus in die Schlacht und besiegt Elefanten samt ihren Reitern, besiegt Rosse samt ihren Reitern, besiegt Wägen Wagenlenker und das Fußvolk. Insofern, ihr Mönche, ist der Königselefant ein Kämpfer. Wie aber ist der Königselefant ein Beschützer? Da zieht der Königselefant hinaus in die Schlacht. Er wacht über den vorderen Teil seines Körpers, wacht über den hinteren Teil seines Körpers, wacht über seine Vorderfüße, wacht über seine Hinterfüße, den Kopf, die Stoßzähne, den Rüssel, den Schwanz und über seinen Reiter. Insofern ist der Königselefant ein Beschützer. Wie aber ist der Königselefant ein Geduldiger? Da zieht der Königselefant hinaus in die Schlacht und erträgt geduldig Lanzenstiche, Pfeilschüsse, Säbelhiebe, Axtstreiche sowie den Lärm und das Getöse der Pauken, Trommeln und Muschelhörner. Insofern ist der Elefant ein Geduldiger. Wie aber ist der Königselefant ein Zielstrebiger, einer, der wirklich auch dahin geht, wo er hingehen soll? Wohin auch der Elefantenlenker den Königselefanten schickt, ob er da früher gegangen ist oder nicht, dorthin geht er rasch seines Weges. Insofern ist der Königselefant einer, der seinen Weg geht, könnte man vielleicht sagen. Und so ein Elefant ist dann eben würdig, ein Königselefant zu sein. Und genauso gibt es jetzt einen Mönch, oder wir können das ruhig ausdehnen auf jeden und jede Praktizierende. Die meisten Lehrreden waren halt in Situationen gelehrt, wo hauptsächlich die Mönche zugehört haben. Darum ist der Protagonist eben meistens ein Mönch. Ebenso auch ihr Mönche ist der mit 5 Eigenschaften ausgestattete Mönch. Würdig der Großzügigkeit, würdig der Gastspende, würdig der Gaben, würdig des ehrfurchtsvollen Grußes, ist der beste Boden für gute Werke in der Welt. Welches sind diese 5 Eigenschaften? Da ist der Mönch einer, der gut zuhört, ist ein Kämpfer, ist ein Beschützer, ist ein Geduldiger, ist einer, der seinen Weg geht. Wie aber ihr Mönche, ist der Mönch einer, der zuhört. Wird da vom Vollendeten, also vom Buddha, wird da die vom Buddha verkündete Lehre und Regel vorgetragen, so ist er eifrig und achtsam, nimmt alles in seinem Geiste auf und leiht interessiert Gehör. Insofern ist der Mönch einer, der gut zuhört. Wie aber ist der Mönch, oder vielleicht, bevor ich es jetzt einmal vorlese und dann das Ganze nochmal mit euch durchnehme, würde ich sagen, wir schauen uns da jetzt mal kurz die Bedeutung an, auch weil wir ja nur immer 40 Minuten Zeit haben. Schauen wir uns das gleich einmal an. Ich finde das einfach wunderbar, diese Lehrreden, auch jetzt beim Vorlesen ist mir nochmal gekommen. Ja, wie schön das beschrieben ist bei dem Königselefanten. Einer, der gut zuhört, ist einer, bei jeder Übung, die der Elefantenbändiger den Königselefanten ausführen lässt, ob er sie früher verrichtet hat oder nicht, dabei ist er eifrig und Aufmerksamkeit und sie im Geist erfassend, leiht er Gehör. Also, denke ich, eine schöne Beschreibung auch der geistigen Offenheit, die wir mitbringen können im Idealfall, wenn wir uns vom Buddha belehren lassen. Hören wir vielleicht auch Dinge, die nicht in unser vertrautes Weltbild passen, wie zum Beispiel, lass mal deine Gedanken los oder schau mal, ob nicht das Loslassen aller Aktionismen dich in Wirklichkeit mehr an das Ziel deiner Stillung bringt. Also die Bereitschaft auch einmal, sich was sagen zu lassen von jemandem, zu dem man einfach auch ein Zutrauen hat und das auszuprobieren, was das mit einem macht, finde ich hier sehr schön ausgedrückt. Also auch weil da auch die Wertschätzung drinsteckt oder die Weisheit, die uns dazu die uns dabei helfen kann, das einmal wirklich in uns aufzunehmen, was wir vom Buddha da an Übungen und auch an Erklärungen über uns selbst, darüber, warum in uns entweder Frieden entsteht oder Unfrieden, dass wir das mal wirklich aufnehmen können. Ne? Wenn man jetzt die Einstellung mitbringt, ich weiß das eh schon alles, oder ich nehme nur das mit, was mir als eine Rosine vorkommt und die picke ich mir raus und den Rest lasse ich stehen, dann kann es sein, dass die nahrhaftesten Dinge auf dem Teller bleiben, weil ich mir vielleicht mit meiner beschränkten Sichtweise gedacht habe, ja, das brauche ich jetzt nicht oder das bringt jetzt nichts. Ihr kennt das vielleicht auch aus dem ganz normalen alltäglichen Kontext, wenn man mal eine Zeit lang weniger meditiert hat und da ein bisschen rausgerutscht ist. Und selbst wenn dann der Gedanke kommt, na, jetzt sollte ich mich da wieder mal hinsetzen, dann kommt vielleicht so eine Gegenstimme, die sagt, ja, aber das bringt eh nichts, jetzt die halbe Stunde das Sitzen, da passiert ja nicht viel, was soll das bringen? Also es ist ein bisschen so das, ne? Wenn man dann die Offenheit hat von so einem ganz gut trainierten Elefanten, der auch wirklich dann die Ohren aufstellt und genau zuhört, wenn der Buddha was sagt oder auch wenn die Stimme der Weisheit in uns selber sagt, ja, jetzt geh doch mal wieder meditieren, dann sind die Chancen einfach größer, dass der Geist sich auch wieder in Richtung Heilsames und in Richtung Dhamma dreht. Gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie aber ist der Mönch ein Kämpfer? Da lässt der Mönch einen aufgestiegenen Gedanken des Sinnenverlangens, des Übelwollens und des Schadenwollens nicht Fuß fassen. Er lässt aufgestiegene, unheilsame Gedanken nicht Fuß fassen, überwindet, vertreibt, besiegt sie, bringt sie zum Schwinden. Insofern ist der Mönch ein Kämpfer. Und was hier angesprochen wird, ist die rechte Übung, rechte Anstrengung wird es auch manchmal genannt, die uns eben dabei unterstützt, aus der unheilsamen, ungeschickten Einstellung eine geschickte, eine zum nicht nur zu unserem eigenen Wohlbefinden beitragende, sondern auch zum Wohlbefinden anderer beitragende Einstellung zu finden, die letzten Endes auch ganz essentiell wichtig ist als Basis, als Grundlage für das Erreichen von Stillung, von Frieden und Nirvana. Ja, also es geht jetzt nicht nur darum, irgendwie ein braver Mensch oder ein guter Buddhist zu sein, sondern wirklich auch die Grundlage zu schaffen, einen Geist zu haben, der so klar und so ungetrübt ist, dass er dann wirklich sehen kann, was im gegenwärtigen Moment tatsächlich stattfindet und was das auch für eine Bedeutung für uns hat. Also die Welt ist ganz essentiell getragen davon, dass wir in uns einen Geist kultivieren, der frei ist von diesen Störgeräuschen der unheilsamen Einstellung. Und finde ich deswegen ganz spannend, weil vielleicht sind ein paar von euch auch da innerlich erschaudert, wenn da die eigene Praxis mit so einem Schlachtfeld verglichen wird. Leider ist es ja manchmal wirklich ein bisschen wie auf einem Schlachtfeld. Aber es geht jetzt nicht darum, mit irgendeiner Autoaggression sich selber fertig zu machen, ja? Sondern im Gegenteil darum, die Zustände in einem, die einen eben wegführen von Klarheit und Freundlichkeit und Toleranz, die wirklich zu konfrontieren und sie nicht durchgehen zu lassen. Ja? Das heißt nicht, dass man sich selber dafür jetzt ablehnt, dass man einen Gedanken des Sinnenverlangens hat, aber dass man ihn wirklich klar konfrontiert. Ne? So wie dass in einer anderen Lehrrede von Buddha auch schön verglichen wird, ein Elefant, passt es da ja gut dazu, ein Elefant. Wenn ein Elefant einem Löwen im Urwald begegnet und der Löwe möchte den Elefanten reißen, was der Elefant macht, seine Abwehrstrategie, ist, dass er sich immer mit seiner Vorderseite, mit seinem Kopf ganz dem Gegner zuwendet. Also er wendet den Hals nicht. Ja, könnt ihr das euch so ein bisschen vorstellen? Wenn der Löwe von vorne kommt, dann konfrontiert er ihn direkt von vorne. Wenn der Löwe versucht, sich von der Seite heranzuschleichen, dann bietet er ihm nicht die Flanke und schaut nur so von der Seite, sondern den Körper, weil er eben mit seinen Hauern, mit seiner Vorderseite, wenn er dem Löwen keine Angriffsfläche bietet, weiß, dass er so sich verteidigen kann und so in Sicherheit ist. Und der Buddha vergleicht sich selber auch mit so einem Elefanten oder seine eigene Achtsamkeitspraxis mit dieser sozusagen Halsstarrigkeit des Elefanten. Ja? Also diese Fähigkeit, wirklich sich mit der ganzen Aufmerksamkeit dem zuzuwenden, was jetzt gerade im Geist passiert. Und wenn das etwas Unheilsames ist, dann sich mit der ganzen Aufmerksamkeit dem zuwenden und das auch einmal zuzugeben. Ja, das ist jetzt eine geistige Aktivität in mir, die kann ich ganz klar als unheilsam identifizieren. Und das ist manchmal vielleicht nicht schmeichelhaft für unser Ego, oder wenn wir nicht aufpassen, kann das wieder zu einer Ablehnung führen, aber dann hätten wir eigentlich auch im Schema dieses Kämpfergleichnisses ja schon wieder einen nächsten Auftrag. Weil wenn in uns Ablehnung entsteht, dann ist das ja auch wieder eine unheilsame Tendenz, die wir auch wieder Kopf voran sozusagen konfrontieren sollten und erkennen sollten, aha, da ist jetzt wieder was aufgetaucht und da werde ich jetzt wieder nicht, werde ich es nicht schleifen lassen. Ja, also total spannend. Etwas, was ihr jetzt auch den Tag über einfach mal probieren könnt. Also unheilsame Gedanken sind nicht immer irgendwelche furchtbaren Aggressions-Tobsuchtsanfälle oder die schlimmsten Formen von irgendwelchem euch verzehrenden Verlangen. Das sind manchmal so ganz kleine Sachen. Aber wenn man da ein bisschen dranbleibt, merkt man auch sehr schnell, wie sehr sich das eigentlich auszahlt, da wirklich genau drauf zu schauen. Und eben ganz essentiell die rechte Einstellung ist ja das zweite von den 8 Pfadgliedern des achtfachen Pfades, sozusagen das Milieu, in dem unsere ganze Praxis stattfinden soll, dass wir versuchen, eine Einstellung zu entwickeln, die frei ist von Sinnesverlangen, die auch einmal etwas loslassen kann, obwohl es vielleicht unsere Neugier kitzelt oder unser Verlangen kitzelt, mal sagen, obwohl das jetzt locker ist, ich brauche es nicht. Also die Freiheit von Sinnesverlangen, die Freiheit von Übelwollen und die Freiheit von Schadenwollen oder Aggression, das wäre die rechte Einstellung als Rahmen für alles, was wir in unserer Praxis machen. Und eine Übung in dieser rechten Einstellung ist natürlich sehr wichtig und hilfreich, weil egal, was wir in unserer Praxis dann erleben, auch wenn wir uns eben den ich-auflösenden Aspekten der Praxis widmen, können wir da trotzdem dann in dem gesicherten Rahmen dieser rechten Einstellung auch frei von irgendwelchen Abwehrreaktionen unseres Egos, die dann sagen, entweder ich will das alles nicht sehen oder die sich dann in irgendein anderes ablenkendes Vergnügen stürzen, können wir auch diesen mutigen Weg durch das Schlachtfeld da wirklich beschreiten. Okay, wie aber ist ein Mönch ein Beschützer? Da blickt der Mönch mit dem Auge eine Form, dann haftet er weder am Gesamteindruck noch an den Einzelheiten. Weil bei unbewachtem Auge Verlangen und Missstimmung unheilsame Einflüsse in ihm einströmen möchten, bemüht er sich, dem zu wehren. Er bewacht das Auge und zügelt es. Also hier haben wir die klassische Sinneszügelung, auch ein ganz, jetzt nicht nur eine Praxis für Mönche, die versuchen, irgendwie Sinneseindrücke zu vermeiden, sondern eine ganz Praxis, eine alltagstaugliche Praxis, die wir immer wieder, in der wir immer wieder üben können, wie wir mit den Sinneseindrücken, wie wir auf die reagieren oder wie wir auf die zugehen, was für eine Einstellung wir mitbringen, wenn Sinneseindrücke uns begegnen. Ja, ist das so, dass wir in jedem Sinneseindruck einen potenziellen Friedensbringer sehen? Ist das so, dass wir uns auf jeden Sinneseindruck stürzen, in der Hoffnung, dass der uns jetzt endlich zufrieden machen wird? Oder haben wir schon eine gewisse Richtlinie in unserer Dhamma-Praxis, dass wir sehen, eigentlich geht es mir darum, dass es losgelöster wird, dass es weniger wird, dass ich einfach in mir den Frieden finde und dann kann ich auch diese Einstellung noch beschützen, indem ich darauf achte, dass die Sinneseindrücke, die mich ja von früh bis spät umgeben, mich nicht ablenken von dieser Einstellung. Ja, also wozu muss ich immer ganz genau jeden Sinneseindruck verfolgen und in allen Einzelheiten analysieren? Doch eigentlich nur, weil ich wissen möchte, wie viel Genuss kann ich da jetzt rausziehen oder wie viel Gefährdung steckt da auch drinnen oder so irgendwas. Ja, das können wir einfach auch als Teil unserer Übung, das werden wir dann auch in unserer Vormittagsmeditation als Meditationsübung machen mit der bekannten Bahia-Methode. Das ist ja auch quasi eine meditative Umsetzung dieser Sinneszügelung, wo wir uns einfach einmal die Freiheit nehmen, nicht auf jeden Sinneseindruck sofort Hals über Kopf reagieren zu müssen und einfach einmal zu schauen, wie sich das anfühlt, wenn wir im Sehen nur ein Sehen, wenn wir es beim Sehen nur beim Sehen belassen zum Beispiel oder beim Hören nur beim Hören belassen, ohne dass wir uns dann da in die Einzelheiten reinsteigern müssen. Wie aber ist ein Mönch ein Geduldiger? Da trägt der Mönch Hitze und Kälte, Hunger und Durst, Belästigung durch Stechfliegen, Mücken und Kriechtiere. Die werden jetzt vielleicht in eurem Alltag nicht so oft vorkommen, die Stechfliegen, Mücken und Kriechtiere. Aber vielleicht findet ihr sonst andere Wesen, die manchmal ähnliche Begabung zur Nervensäge haben in eurem Umfeld, dann könnt ihr das natürlich auch auf die ausweiten. Er trägt unfreundliche, unwillkommene Redeweise und die aufsteigenden körperlichen Schmerzgefühle, die starken, stechenden, bitteren, unliebsamen und unangenehmen, die hält er geduldig aus. Insofern ist ein Mönch ein Geduldiger. Das können wir zum einen ganz einfach darauf beziehen, dass also ein Mönchsleben vor 2.500 Jahren war nicht immer ein Spaziergang durch den Park. Die als Waldasket hatten die wirklich teilweise ein ziemlich entbehrungsreiches Leben. Aber wir können es natürlich auch auf unsere Situation übertragen. Und gerade in der Meditationspraxis finde ich das eine der wichtigsten Tugenden, die man nicht genug betonen kann, diese Geduld. Also dass man auch wirklich dass man es aushält in der Meditation, wenn es mal nicht nur schön und toll und angenehm ist. Ja, wenn er in der Meditation sitzt und da ist eine unangenehme Stimmung oder ein Schmerz oder so irgendwas, dann ist das nicht, weil ihr einen Fehler macht, sondern dann ist das einfach so. Und dann kann ich entweder wieder anfangen, mir das anders zu wünschen und zu schimpfen oder gleich irgendwie einen Fehler in dem Ganzen zu suchen, oder ich kann einfach geduldig sein und sagen, ja, jetzt bin ich mal ein Königselefant, der das auch aushält, dass er mal gepikst wird oder dass er mal jetzt, dass es nicht so ist, wie wir uns das vorher ausgedacht und vorgestellt haben. Geduld als eine Möglichkeit, uns auch wenn es tatsächlich passiert. Ganz oft machen wir ja so irgendwie so einen Schlenker, wenn das, was wir erleben, nicht ganz dem entspricht, wie wir es haben wollen, dann so schnell können wir gar nicht schauen, fängt unser Geist an, sich irgendwelche Vorstellungen und Gedanken auszudenken, die uns dann ausmalen, wie schön irgendwas wäre, und dann beamen wir uns in so eine Fantasievorstellung, in der wir dann uns irgendwelche angenehmen Gefühle zusammen zu spinnen versuchen. Also Geduld, ganz wichtig. Und dann haben wir noch eins. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem Thema zurück. Wie aber ist der Mönch ein Zielstrebiger, einer, der seinen Weg geht? Jenes Ziel, ihr Mönche, das der Mönch auf dieser langen Spur nicht erreicht, nämlich das Zuruhekommen aller Aktivitäten, die Loslösung von allen Daseinsstützen, das Versiegen des Durstes, die Entreizung, die Auflösung, das Erlöschen. Dieses Ziel erreicht er in gar kurzer Zeit. Insofern ist der Mönch einer, der seinen Weg geht. Ja. Und wie gesagt, das war jetzt wieder genau diese Formel, die der Buddha uns ja mitgibt als Kontemplationsmöglichkeit darüber, was er unter Frieden versteht. Das Zuruhekommen der Sankharas, dieser Aktionismen in Geist, Sprache und Körper, das Loslassen, das Zerfallenlassen der Daseinsstützen, darüber werden wir heute Nachmittag auch nochmal mehr sprechen, das Versiegen des Durstes, des Verlangens, die Leidenschaftslosigkeit, das zum Abschluss kommen. Diese Kontemplation hat auch sowas wie eine Kompassfunktion oder eine Ausrichtungsfunktion für uns, dass wir selbst wenn das ein ganz ungewohntes Gebiet ist vielleicht, weil wir in unserem normalen Leben eben immer dort, also wenn unser Geist seinem normalen Programm folgt, dann geht er immer dorthin, wo es sich angenehm anfühlt. Und die Bereitschaft, mal dorthin zu gehen, an einen Ort zu gehen, den wir vielleicht noch nicht kennen, so wie das der geschickte Elefant ja auch macht. Ne? Wenn ihn der Elefantenlenker wohin schickt, auch wo er vielleicht sich nicht auskennt, wo er noch nie war, dann geht er da trotzdem hin. Und so ist jetzt die Ermunterung vom Buddha an uns, uns da mal drauf einzulassen und da mal trotzdem hinzugehen und das zu verfolgen, diesen Ort in uns, wo es einfach nur weniger wird und wo es still wird und wo nichts Spektakuläres ist, sondern wo unsere Ich-Geschichte beginnt, ihre Bedeutung zu verlieren. Also man kann auch in der Bedeutungslosigkeit etwas sehr Bedeutungsvolles finden. Und damit möchte ich auch den Vortrag heute abschließen mit einem Vers aus dem Sutta Nipata, zwar Nummer 342. Vielleicht können die von euch, die ganzen Texte bekommen möchten, ich weiß nicht, wie ihr alle hier reingekommen seid, wahrscheinlich über das, die meisten von euch haben wahrscheinlich die E-Mail-Adresse von Gesine oder von mir, dann könnt ihr euch gerne melden. Und wir schicken euch die ganzen Zitate. Dann könnt ihr es nochmal nachlesen. Also ich lese mal vor. Bedeutungslosigkeit lass in dir reifen. Neigung zum Eingebildetsein überwinde. Wenn Einbildungen aufgelöst sind, gehst du völlig friedlich durchs Leben. Bedeutungslosigkeit lass in dir reifen. Neigung zum Eingebildetsein überwinde. Wenn Einbildungen aufgelöst sind, gehst du völlig friedlich durchs Leben. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen und hören uns dann um 10 Uhr wieder. Und bis dahin könnt ihr nochmal das Ganze ein bisschen sinken lassen. Wir haben ja heute Abend eine Frage-Antwort-Runde. Vielleicht ist das jetzt auch eine gute Zeit, nochmal nachzudenken über das Gehörte. Und wenn sich da eine Frage ergibt, dann gerne die Frage aufschreiben. Vielleicht die Fragen eher kurz und prägnant halten. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich dann mit einer Frage melden werden, aber da doch einige teilnehmen, würde ich auch bitten, dass ihr das alles, dass ihr bedenkt, dass jeder so mal schnell drankommt, wenn wir dann die Frage-Antwort-Runde machen. Okay, dann bis 10 Uhr und bis dahin alles Gute mit der Bedeutungslosigkeit.